Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch meine Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Heute habe ich ein sehr spannendes Interview für euch mit Matthias Hornschuh. Er ist Komponist, Aktivist und Hochschullehrer. Und ich denke, er hat ein paar sehr interessante Antworten und Informationen für uns alle. Ja, alles, was mit der Corona-Krise zusammenhängt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und nun also das Interview mit Matthias Hornschuh.
Hallo lieber Matthias Hornschuh, ich bin ganz froh, dass du heute in meinem Podcast Neue Musik Leben bist und mit mir über sehr wichtige Themen sprechen wirst.
Hallo Rene, hi.
Als erstes stell dich vielleicht noch mal kurz vor. Ich weiß, dass du Komponist bist, vor allem Filmkomponist, aber du bist ja auch noch in sehr, sehr vielen Ämtern und sehr aktiv. Was machst du genau?
Ja, also tatsächlich ist mein Haupterwerbsberuf Komponist. Ich arbeite schwerpunktmäßig im Bereich Film, zwischen fiktionalen Stoffen im Kino und im Fernsehen bis zu dokumentarischen Stoffen. Ich habe eine ganze Weile lang sehr intensiv und sehr begeistert Hörspielkompositionen gemacht. Das ist einfach ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit. Und ich mache immer wieder wahnsinnig gerne, aber leider zu selten, so Sachen wie akustische Kunst. Also so eine Stunde Radio für WDR 3 zum Beispiel oder so. Das ist auch eins meiner nächsten Projekte, was da jetzt gerade ansteht. Super. Das ist was, wo ich wirklich großen Spaß dran habe, weil das den Kopf so frei macht. Und ich bin halt einfach so vom ganzen Typ her ein zutiefst politischer Mensch und ich habe immer gedacht, dass die Dinge, die ich mache, im künstlerischen Bereich, im publizistischen Bereich in irgendeiner Weise mit gesellschaftlichen Fragen zusammenhängen. Und übrigens gilt das auch für fiktionales Fernsehen oder so. Da kann man auch eine Haltung einnehmen, kann man auch versuchen, Dinge richtig zu machen. Und deswegen kann ich immer den Mund nicht halten. Und weil ich den Mund nicht halten kann, habe ich relativ früh begriffen, dass ich Auslauf für meinen Mund brauche und habe dann angefangen als Kurator und als Programmleiter und mittlerweile auch ein bisschen mehr als Publizist, würde ich mal sagen, mich in politische Bereiche vorzuwagen und habe über die letzten 20 Jahre auf die Weise auch ein halbes Dutzend Mandate eingesammelt und mit denen ich unterwegs bin. Also ich bin unter anderem im Präsidium des Landesmusikrats Nordrhein-Westfalen, im Vorstand des Kulturrats Nordrhein-Westfalen, aber auch bei Creative NRW, also auf der kreativwirtschaftlichen Seite im Beirat zum Beispiel. Ich bin im Aufsichtsrat der GEMA, ich bin Vorsitzender des Berufsverbands Media Music, der sich um Anliegen von Musikschaffenden im Bereich Medien befasst. Und ich mache auch noch so Dinge wie Medienpolitik in der Landesmedienkommission NRW zum Beispiel und einiges mehr, was aber jetzt den Rahmen sprengen würde. Und außerdem unterrichte ich viel an verschiedenen Hochschulen. Ich bin studierter Musikwissenschaftler und Musiker tatsächlich eigentlich ursprünglich und unterrichte an verschiedenen Unis und Hochschulen. Irgendwas zwischen Filmmusik und Musikmarkt.
Okay, cool. Dann gehen wir mal gleich in Media Res. Also das den ersten Punkt, wo ich gern mal fragen möchte, wie so der Stand ist. Es geht ja darum, wie kann man jetzt die Musiker oder die Künstler, denen jetzt sämtliche Aufträge wegbrechen, vor allem natürlich die Live-Auftritte, wie kann man denen helfen? Es sind ja diverse Soforthilfen und Notfallfonds in Gang gesetzt. Was passiert da derzeit? Was läuft? Was läuft schief? Wie ist der aktuelle Stand?
Also ich weiß nicht, ob ich einen vollständigen Überblick geben kann, wenn wir sozusagen auf Bundesebene uns bewegen. Mein Blick ist schon einer aus NRW, wobei ich von Anfang an in dieser ganzen Geschichte sehr, sehr stark auch auf Bundesebene vernetzt war. Aber ich denke, das sollte man schon dazu sagen. Also insbesondere so Spezialwissen jetzt über das Handling von ALG2 oder so, das sind NRW-Informationen, die ich da habe. Und ich denke, man muss einfach hier unterscheiden zwischen den staatlichen Hilfen und da muss man wiederum unterscheiden zwischen denen vom Bund und denen der Länder und auf der anderen Seite denen, die aus der Szene, aus der Branche, aus den Verwertungsgesellschaften, aus Stiftungen zu kommen. Das heißt also, wir haben einerseits die Möglichkeit, Hilfe des Staats in Anspruch zu nehmen, andererseits gibt es aber auch Möglichkeiten, wo wir uns gegenseitig uns selbst helfen können, zum Beispiel über Vorschüsse oder über Hilfsfonds der GEMA, der GVL und so, oder die Deutsche Orchesterstiftung ist ja bestimmt für diejenigen, die deinen Podcast hören, sehr vertraut. Das ist natürlich ganz großartig und ich bin tatsächlich auch wirklich regelrecht stolz darauf, dass wir das über die GEMA und über die GVL mit als Erste geschafft haben, überhaupt mit Hilfsprogrammen rauszukommen. Du hast jetzt die MusikerInnen angesprochen, das heißt also diejenigen, die als Interpretinnen und Interpreten live auf die Bühne gehen, die sind natürlich ein ganz anderer Schnack als der Bereich, in dem ich normalerweise von meinem Beruf her unterwegs bin. Ich bin Berufsurheber, das heißt, für mich ist das ganze Drama eins, was im Moment irgendwie erkennbar ist und beginnt, aber in einem Jahr wird's schlimm, weil in einem Jahr werden die Tantiemen wegbrechen. Das ist ganz klar, das ist jetzt auch vollständig absehbar für jeden, der als Autor unterwegs ist, dass wir im nächsten Jahr uns das ganze Paket nochmal geben müssen. Für diejenigen, die jetzt aber live unterwegs sind, ist natürlich jetzt einfach alles komplett genullt. Und deswegen sind auch die Hilfsbedürfnisse total unterschiedlich. Und ich glaube, das ist ein Problem, was wir im Moment mit der Politik haben, dass die Differenzierung so sehr schwer zu erklären ist. Und um ehrlich zu sein, viele von uns sind auch nicht in der Lage, das zu erklären. Das macht mir im Moment wirklich Bauchschmerzen. Also das ja, so ein bisschen dieses Hühnerhaufenmäßige in unserer Szene. Aber ganz viele Leute.
Ich habe eine Frage, wenn du sagst, mit denen, die jetzt komponieren oder Bücher schreiben, es ist ja nicht so, dass es bei euch komplett auf Null runterfährt. Ihr habt ja vielleicht auch Sachen im Funk und Fernsehen und da kriegt ihr.
Ja, aber wenn jetzt ein Film nicht gedreht wird, kann ich den noch nicht komponieren. Zum Beispiel, ne? Wenn bei WDR 3 oder WDR 5 oder im gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk sämtliche Sendeschemata jetzt irgendwie völlig über den Haufen geschmissen werden und die Sendeplätze nicht mehr verfügbar sind, dann kann ich auch nicht für diese Sendeplätze arbeiten. Mhm. Und das Repertoire, was von mir üblicherweise dort genutzt werden würde, wird dort auch nicht genutzt. Mhm. Also das sind unmittelbare Folgen, die aber unmittelbar auf denselben Ursprung zurückzuführen sind. Und die jetzt für uns genauso greifbar sind. Oder aber auch zum Beispiel kenne ich die Kollegen, die zu ganz wesentlichen Teilen entweder als Musiker oder aber als Urheber an zum Beispiel dem Tourprogramm von Peter Maffay beteiligt sind. Das ist eine Tour, die hat irgendwie 17.000er Stadien oder Hallen gefüllt, hätte gefüllt, ist aber komplett abgesagt. Und natürlich sind diejenigen, die jetzt als Musiker im Moment nicht auf die Bühne kommen, denen geht jetzt das Geld verloren. Und diejenigen, die in einem Jahr davon hätten leben müssen, dass ihre Songs dort gespielt werden, die wissen jetzt, dass es in einem Jahr eine Katastrophe wird. Das heißt, wir müssen jetzt schon davon ausgehen, dass wir es mit einer mindestens zweijährigen Katastrophe zu tun haben, die nur unterschiedlich verteilt ist. Mhm. Und das ist so in den Verwertungsgesellschaften zum Beispiel, ist das vom ersten Tag an ein ganz klares Bewusstsein gewesen, weil wir ganz selbstverständlich damit umgehen, dass wir diesen Tonus immer haben. Ja? Was heute passiert, fängt in einem Jahr an, sich abzurechnen und sich auszuzahlen. Und das sind dramatische Bestandsaufnahmen, weil wenn jetzt zum Beispiel die Verlage in Situation, also die Musikverlage genauso wie die Buchverlage in Situationen kommen, dass ihnen Einnahmen wegbrechen, dann können sie in einem Jahr auch keine Zuschüsse oder keine Vorschüsse mehr leisten. Ja. Denen bricht einfach das Kapital gerade weg. Also das heißt, in dem gesamten Markt, wenn wir ihn wirklich mal rein ökonomisch als Markt betrachten und den ganzen kulturellen Überbau weglassen, haben wir jetzt einen Liquiditätsabfluss, der dazu führen wird, dass wir uns relativ schnell in einen Stillstand bewegen, der es uns sehr schwer macht, uns weiter zu bewegen. Okay. Und ne, das beginnt in dem Bereich,
wo Tantiemen. Wenn wir jetzt wenn du sagst, die GEMA und die GVL schüttet jetzt schon aus, dann ist das einerseits nett, aber es gibt dann trotzdem nächstes Jahr ein Loch, oder?
Naja, man muss sich das einfach mal klar machen, dass das, was die GEMA jetzt ausschütten kann, also als Hilfsprogramm, dieser sogenannte Schutzschirm Live, das sind ja Vorschüsse. Das heißt, das ist eben nicht der Kredit bei der Bank und es ist eben auch nicht der Kredit beim Staat, weil man sich bei niemandem außer bei sich selber verschuldet. Aber im Wissen darum, dass das Drama sich jetzt um mindestens ein konkretes Jahr verlängert, beginnt die Tilgung dieser Schulden, die man bei sich selber macht, gewissermaßen, erst in 2 Jahren, also ab 22. Dann aber über 5 Jahre. Das heißt, jetzt verlieren wir Geld und ab da kriegen wir weniger ausgeschüttet, weil wir das jetzt schon ausgegeben bekommen. Und an der Stelle bewegen wir uns in ziemlich komplexen Systematiken tatsächlich und müssen eben aufpassen, dass wir immer auch gewährleisten, dass wir das in die Branchenöffentlichkeit, aber insbesondere auch in die politische Öffentlichkeit auch hineintragen können und erklären können, weil ganz klar ist, jedes Hilfsprogramm, was jetzt auf 3 bis 5 Monate beschränkt ist, wird uns im nächsten Jahr fallen lassen. Wir werden aber im nächsten Jahr den gleichen Bedarf haben.
Und das heißt, es muss jetzt an einer langfristigeren Lösung gearbeitet werden.
Absolut. Also wir müssen über Sofortmaßnahmen, über Mittelfristmaßnahmen und über eine Langfristperspektive nachdenken. Und das wird nicht ohne einander gehen. Und das ist aber tatsächlich, und das finde ich, muss man einfach bei so einer Gelegenheit immer einfach sich selber auch nochmal klar machen, wir machen das ja beispiellos. Ja, es gibt ja keine Vorbilder für eine solche Situation. Und es gibt vor allem auch gar keine Hilfsinstrumente seitens des Staats. Das ist ja das, was wir im Moment so dramatisch erleben. Der Staat sagt, also wir haben so einen Moment gehabt, wo die Politik gesagt hat, wir gestalten jetzt mal. Und dann haben die Leute sich hingestellt, Scholz und Heil und Frau Grütters und wie sie alle heißen, und haben das ernst gemeint, als sie gesagt haben, wir lassen niemanden fallen, weil das nämlich der politische Wille war. Dann haben sie unfassbar viel Geld in die Hand genommen, was sie als Politiker freigegeben haben, und haben es in die Verwaltung gegeben, haben der Verwaltung gesagt, so, jetzt macht mal. Da hat die Verwaltung gesagt, okay, alles klar, machen wir, und zwar zu unseren Bedingungen. Weil wir wissen, wie das geht. Und plötzlich ist der politische Wille, dass für jeden ein Programm geschürt wird, aufgeprallt auf die Verwaltungsdenke, die sagt, jeder muss gucken, dass er in eins unserer Programme reinpasst. Das ist aber eine vollkommen andere Denke, und daran scheitern wir gerade. Und deswegen ist der politische Anspruch, den wir jetzt entwickeln müssen, den wir jetzt nach draußen tragen müssen, dass die Politik wieder das Heft in die Hand nimmt und nicht der Verwaltung die alleinige Entscheidungshoheit überschreibt. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, sofort helfen zu müssen, mittelfristig stützen zu müssen und eine Langfristperspektive zu entwickeln, dann ist das ein politisches Projekt und kein Verwaltungsprojekt. Und das heißt, da müssen wir mit am Tisch sitzen, wenn es um unsere Belange geht. Da müssen wir über die Verbände und über Verdi als Gewerkschaft, die für uns ja auch zuständig ist, reklamieren, dass man das nicht ohne uns gestaltet. Und wir haben aber jetzt eben auch diese Möglichkeit zu gestalten. Das ist einer der wenigen Punkte, die jemanden wie mich durchaus auch ein bisschen euphorisch machen kann. Also was für eine große...
Das Gefühl, es finden gute Gespräche statt und es gibt auch die Möglichkeit zu gestalten.
Also zunächst mal... werden wir rückblickend zu der Generation, zu den wenigen Generationen gehören, die wirklich von sich behaupten können, dass sie an einer Schnittstelle unterwegs waren, wo man gestalten konnte, wo man wirklich Entscheidungen treffen konnte, am offenen Herzen operieren. Zweitens, ab dem ersten Tag dieser Krise, dieser konkreten Krise, ist von uns die Rede gewesen. Das hat es noch nie gegeben. Bei allem, was es bislang in dieser Republik gegeben hat, haben die Künstler immer erst nach 3 Monaten überhaupt dazu beitragen können, dass man sie gehört hat. Wir sind dieses Mal zum ersten Mal in allen Erwägungen mit am Tisch gewesen. Und das ist ein Ertrag der extrem intensiven und der sehr, sehr fruchtbaren kulturpolitischen Arbeit der letzten Jahre. Mhm. Und das Dritte ist, klar, wir müssen den Druck aufrechterhalten, denn im Moment sind die Instrumente, die uns zur Verfügung gestellt werden, für unsere Szene nicht tauglich. Ja. Das müssen wir aber ganz anders als bislang erklären, weil die Politik wird sich nicht damit nicht damit zufrieden geben, dass wir ihr sagen, funktioniert für uns halt nicht, sondern die werden, wenn sie uns überhaupt an der Stelle zuhören, werden sie fragen, warum? Und auf das Warum haben wir im Moment noch zu wenige Antworten in der politischen Kommunikation. Wir sagen immer nur alle, das ist eher verletzend. Oder die Leute trauen sich das nicht. Dann haben wir ein Misstrauensproblem, dann haben wir vielleicht ein Hierarchienproblem, dann haben wir ein Obrigkeitshörigkeitsproblem. Aber wir müssen Evidenz herstellen dafür, wie schlimm es tatsächlich ist. Wir müssen zum Beispiel, so wie es in NRW jetzt gerade sich abzeichnet, wir müssen herausfinden, wie ist das tatsächlich jetzt mit dem Zugang zu ALG II? Ja, also der Grundsicherung, wie das ja jetzt immer so schön gesagt wird. Und da stellt sich raus, wenn man sich das sehr genau anguckt, der Zugang dafür ist tatsächlich extrem vereinfacht worden. Also das ist ein 5 Seiten Antrag, klar, da kommt dann ein ziemlicher Anhang dazu, aber tatsächlich, das hat es so noch nicht gegeben und viele Kriterien sind extrem vereinfacht worden. Und trotzdem gibt es Bedarfsgemeinschaften, die eine Riesenkatastrophe sind, und trotzdem gibt es die Problematik, dass rigide unterschieden wird zwischen Miete und Tilgung seiner eigenen Immobilie. Wer also eine Immobilie besitzt, kriegt weniger Hilfe als jemand, der auch zur Miete lebt. Und so weiter. Und außerdem finden wir in NRW mittlerweile heraus, weil wir nämlich versuchen, das zu systematisieren, diese Erkenntnisse, dass der Korridor für Zahlungen aus ALG II zwischen 350 und 850 Euro liegt. Und an der Stelle können wir aufhören zu diskutieren. Mhm. Weil wenn jemand berufstätig ist, voll erwerbstätig ist und sich und möglicherweise eine Familie über die Runden bringt mit seinem Beruf, dann kann man ihn nicht mit 350 Euro abspeisen. Da brauchen wir nicht drüber reden.
Ist es dann sinnvoll für die Leute in NRW, Erfahrungsberichte an wen auch
immer? Unbedingt. Unbedingt. Und ich bettle die ganze Zeit darum, dass man uns, also alle berichten, wie schlimm es ist, aber keiner gibt uns Papier.
Ja.
Wir brauchen endlich Belege. An den Kulturrat, an den Landesmusikrat, im Zweifelsfall auch an mich, bloß ich mache das alles ehrenamtlich, insofern also lieber an diejenigen, die dafür Geld und Strukturen haben.
Das machen wir.
Und auch, also im Zweifelsfall auch einfach an den deutschen Musikrat und an den deutschen Kulturrat, denn egal wohin, das wird schon zur Kenntnis genommen. Mhm. Wir alle müssen halt aber dieses Erfahrungswissen eben als Evidenz darstellen können. Das heißt, wir müssen beweisen können, dass es so schlimm ist, wie wir glauben. Mhm. Und daran mangelt es. Und das ist eins der großen Probleme, hatte ich vorhin schon mal angefangen, dahin zu gehen. Ich habe echt Bauchschmerzen nach den letzten 3 Tagen. Jetzt ist so wieder, das ist jetzt das Wochenende nach Ostern. Mhm. Und diese Woche nach Ostern, ich mache Facebook auf und mich springt Hass und Wut an. Und ich kann verstehen, dass Leute Wut haben, wenn sie in einer existenziellen Not sind. Aber die Leute anzubrüllen, von denen man gleichzeitig Hilfe erbittet, ist echt, also strategisch gesehen, ein bisschen uncool. Nee, ja, so. Und ich versuche wirklich den Leuten immer zu erklären, wisst ihr was? Warum erklärt ihr nicht genau, was das Problem ist? Warum versucht ihr nicht herauszufinden, warum eine Staatsministerin für Kultur sich so verhält, wie sie es tut, statt sie einfach anzublöffen dafür, dass sie Dinge sagt? Ja? Und warum vor allem geht ihr nicht in die Verbände? Warum geht ihr nicht bei Verdi rein? Warum helft ihr uns nicht mit eurem Mandat, eure Politik zu machen? Mhm. Stattdessen haben wir jeden Tag eine neue Petition. Ich kriege jeden Tag 3 offene Briefe und 7 Petitionen zur Unterschrift rübergeschoben. Und in der Hälfte all dieser Texte sind falsche Angaben drin. Mhm. Die Programme werden nicht unterschieden. Wer das Geld gegeben hat, wird nicht unterschieden. Zu welchem Zeitpunkt eines Bescheids, welche Regeln galten, wird nicht unterschieden. Ja? Und da stehen lauter Dinge drin, mit denen wir politisch gar nicht arbeiten können. Warum, das heißt, um Himmels Willen, machen?
Bringen gar nicht so viel, oder?
Petitionen bringen ohnehin nichts, wenn sie nicht über den Bundestag gestellt werden. Mhm. Ja, also klar, wir können versuchen, öffentlichen Druck aufzubauen. Das ist aber dann auch alles, was wir damit erreichen können. Mhm. Also, wenn wir 12 unterschiedliche, nicht identische und nicht untereinander koordinierte Petitionen gleichzeitig da draußen unterwegs haben, was soll denn das bringen, außer diffus irgendwie Not auszudrücken? Mhm,
Okay, also dann rufen wir mal auf, dass alle ihre Erfahrungsberichte an die entsprechenden Verbände schicken und die Verbände hoffentlich was Gutes draus machen. Ja,
und was eben auch klug wäre, wäre Petitionstexte, offene Briefe einmal mit den entsprechenden Verbänden vorher zu checken. Dann kann man ja wenigstens einen Faktencheck vorher machen. Aber in aller Regel wird so ein Brief rausgehauen mit 170 Unterzeichnern und dann kriegt der Kulturrat den und das heißt, könnt ihr da bitte sagen, dass ihr das gut findet. Und dann gibt's eine verzweifelte Sitzung, weil man ja niemandem in den Rücken fallen will, ja. Und danach sagt man, ja, finden wir gut, findet man aber gar nicht gut. Mhm. Ja, weil in dem Brief Dinge drinstehen, von denen man weiß, dass sie so nicht stimmen.
Mhm. Ich habe jetzt, dieser Grundsicherung habe ich jetzt auch mal von einem Fall gehört von einem Musiker, der hat brav auch alles ausgefüllt, musste dann irgendwie irgendwo scheinbar auch angeben, dass er die Soforthilfe, von der wir ja bis heute nicht wissen, wofür wir sie genau verwenden dürfen,
genau,
angegeben. Und daraufhin wurde dann sein Antrag abgelehnt, weil er
hätte schon
die Soforthilfe.
Das ist falsch. Sofern es in NRW war, ist es falsch. Also sofern es in NRW war, kann dieser Kollege das jetzt reklamieren. Es gibt eine offizielle Abstimmung unter den Jobcentern in NRW, dass die Soforthilfe nicht als Einkommen für herangezogen werden darf. Ja, ich meine, das ist doch auch total logisch, weil
logisch, aber das war dann so, ups.
Ja, aber ich meine, da muss man auch, weißt du, das ist so ein Punkt, wo ich anfange, Probleme zu kriegen mit der Mentalität von Kollegen. Mhm. Da kann man sich dann nicht geschlagen geben, bitteschön. Diese 9.000 Euro sind einem als Darlehen in die Hand gedrückt worden und man darf damit Dinge tun und man ist verpflichtet, den Rest zurückzuzahlen. Und erst dann weiß man doch überhaupt, was davon Einkommen gewesen sein wird. Hm. Wie soll man jetzt also dem Jobcenter gegenüber überhaupt rechtfertigen können, welche Summe aus den 9.000 Euro heranzuziehen ist? Das ist doch gar nicht seriös möglich. Hm. Und weil denen das genauso klar ist wie uns, haben sie sich dazu entschieden, die 9.000 Euro dürfen nicht herangezogen werden. Das ist doch total sinnwidrig. Ja. Und oder das wäre total sinnwidrig. Und an der Stelle würde ich mir wünschen, dass solche Leute sich sofort an uns wenden, an die Verbände wenden und sagen, hier, folgende Erfahrung gemacht, wie sieht das aus? Dann wüssten wir nämlich sofort, wo wir die richtige Antwort kriegen und wir wüssten sofort, an wen wir uns mit Hilfe dann wenden könnten.
Das ist doch großartig, genau. Ja, ich würde gerne auch ein bisschen über NRW sprechen,
ja,
weil klar. Das ist ja besonders aktiv und NRW ist ja noch sehr daran oder auch Verdi, dass eben diese Soforthilfe,
ja,
die sogenannten 9.000 Euro,
der Bundeszuschuss,
genau, eben auch für die Miete verwendet dürfen.
Ja.
Wie entwickelt sich das gerade? Was ist da möglich? Was sind überhaupt diese
Kosten? Ja.
Also?
Ja. Ja, also das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz zentraler Punkt, über den wir da jetzt gerade sprechen. Also vielleicht einfach mal kurz zur Historie. NRW hat ja mit als erstes Bundesland vom ersten Tag an, also noch im März, gesagt, ihr könnt davon Lebensunterhalt bestreiten und ihr könnt das heranziehen für eure laufenden Kosten. Jetzt ist es so, dieser Bundeszuschuss richtet sich nur an Geschäftstätige. Das heißt also, eine Privatmiete aus einem Geschäftszuschuss zu tilgen, ist natürlich systematisch eine problematische Geschichte. Das Problem ist nur, wir alle als Solo-Selbstständige, als Freiberufler, haben ja üblicherweise unsere Geschäftstätigkeit in unseren privaten vier Wänden. Und unser Geschäftsgegenstand ist im Wesentlichen ich oder du, also wir selber. So, ja. Und um diesen Geschäftsgegenstand am Laufen zu halten, muss man auch gelegentlich investieren. Ja. Und das kann man nicht vergleichen mit jemandem, der Druckvorlagen herstellt oder der Klopapierrollen aufrollt oder sowas. Ja. Alles ehrbare Geschäftstätigkeiten, aber mit unserer eben doch schlussendlich nicht identisch. Und vor allem ist es auch so, der zum Vergleich herangezogene Kioskbesitzer, über den wir immer reden, der macht jetzt übrigens ehrlich gesagt meistens schon seinen Laden die ganze Zeit auf. Und zweitens, ab dem Zeitpunkt, wo er das offiziell auch wieder darf, kann der auch wieder Geld verdienen. Für uns ist es allerdings so, dass wir, wenn wir wieder auf die Bühnen dürfen, Geld verdienen zu können, in der gesamten Zeit der Quarantäne oder der Isolation üben müssen.
Ja.
Wir müssen die ganze Zeit über am Start bleiben und unserem Beruf nachgehen, ohne aber diesen Beruf als Erwerb in dem Moment nachgehen zu können. Und das ist wirklich eine strukturell nicht identische Situation. Und NRW hat von Anfang an gesagt, ihr könnt Lebensunterhalt aus diesen Mitteln abziehen. Im Wissen darum, dass es vom Bund ursprünglich anders gedacht war und die Konsequenz damit in Kauf nehmend, dass NRW als Bundesland damit die entsprechenden Kosten tragen muss. Zum 1. April hat sich die Bundesregierung damit durchgesetzt, dass tatsächlich nur im engeren Sinne Betriebskosten über diesen Bundeszuschuss abzurechnen ist. Oder sind. Und seit dem Zeitpunkt gibt es das ganz große Hauen und Stechen zwischen den Bundesländern untereinander und insbesondere aber zwischen den Bundesländern und dem Bund. Mhm. Und NRW gehört zu denjenigen Bundesländern, die von Anfang an gesagt haben, natürlich müssen Solo-Selbstständige auch ihre Lebenshaltungskosten daraus begleichen können und kämpft dafür auch nach wie vor im Bund. Und hat mehrfach wiederholt und eindeutig zum Ausdruck gebracht, sollte das scheitern, diese Auseinandersetzung mit dem Bund, dann werden sie ein neues eigenes Programm auf den Weg bringen. Okay. So, insofern ist es so, dass wir in NRW davon ausgehen können, dass wir einen etwas langen Atem brauchen. Und ehrlich gesagt, für viele wird dieser Atem langsam knapp. Das ist tatsächlich ein Problem, was man ganz klar benennen muss. Deswegen kommt auch für Leute, die das eigentlich nie wollten, möglicherweise im Moment Grundsicherung tatsächlich eher in Frage, als sie sich das hier je vorgestellt hätten, weil sie dann wenigstens irgendwas bekommen können. Aber wir müssen davon ausgehen, dass irgendwo innerhalb der nächsten 10, vielleicht 7 Tage wir zu einem Ergebnis kommen, was allerdings schon mehrfach angekündigt war, also definitiv angekündigt war, vor Ostern sollten die Verhandlungen abgeschlossen sein. Aber die Verhandlungen laufen weiter und wir werden da eine Antwort kriegen. Und NRW hat versprochen, dass wenn der Bund uns das nicht zugesteht, dass wir auf dieses Geld zugreifen dürfen, sie ein eigenes Programm auf den Weg bringen dürfen werden. Ganz wichtig ist dabei aber, dass man tatsächlich diesen Aspekt der Betriebskosten sich genauer anguckt.
Ja.
Denn der ist tatsächlich unscharf. Mhm. Und was ist denn zum Beispiel mit den Bassseiten eines Bassisten? Die sind teuer. Ja. Und wenn die Bassseiten aber erst zum Austausch fällig wurden, nachdem die Krise eingetreten ist, dann ist es im Grunde genommen so, dass man überlegen, nein, andersrum, wenn sie schon runtergespielt waren vor der Krise und sie erst während der Krise neu gekauft werden, dann ist es streng genommen so, dass diese Betriebskosten davon nicht abgerechnet werden dürfen, weil man sich ja schon vorher hätte kümmern können. Okay. Und ehrlich gesagt, jetzt mal strukturell gesprochen. Wir haben hier eine Situation, wo allein in NRW über 300.000 Leute diese 9.000 Euro schon abgerufen haben. Ja? Wer soll die denn alle prüfen? So, und wer soll denn tatsächlich in Einzelfällen nachher nachvollziehen, ob die Bassseiten, die ich gekauft habe, oder der Computermonitor, den ich brauchte, weil ein anderer kaputt ging, ob das ein Schaden war, der vor dem 23. März eintrat oder danach? Ich kann wirklich eigentlich nur dazu raten, und das kriege ich auch so mal aus meinem persönlichen Umfeld mit, da eine Haltung einzunehmen und Entscheidungen zu treffen. Wir befinden uns in einem Ermessensspielraum. Man sollte alles, wirklich alles, was man in dieser Hinsicht tut im Moment, sollte man dokumentieren. Jede Ausgabe, übrigens auch jede Einnahme. Denn natürlich ändern sich sozusagen die eigenen Bedingungen hinsichtlich der Kriterien für den Zugang zu den Bundesmitteln. Ich habe zum Beispiel, als ich meinen Antrag stellte, guten Gewissens belegen können, dass ich 50% aller Jobs bis Ende Mai verloren hatte. Ich kriege aber neue Jobs rein. Das konnte ich da ja noch gar nicht absehen. Und andere habe ich aber dazu noch zusätzlich verloren. Das muss ich also so ein bisschen in der Waage halten. Es kann also durchaus sein, wenn ich am Schluss mehr Jobs gehabt habe, als ich am Anfang gehabt hätte, dass ich diese Mittel am Schluss gar nicht mehr behalten darf. Ja?
Ich habe das ist aber nur jetzt auch, obwohl ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass auch Jobs reinkommen.
Ja, na klar, aber die Welt dreht sich weiter.
Ja, ja.
Und vor allem, das Tolle ist ja auch, wir alle helfen uns ja auch gegenseitig. Es gibt ja auch Aufträge, die man gegenseitig sich jetzt verteilt und sowas. Und das ist irgendwie ein Teil dessen, was ich gerne auch einfach mit bedenken lassen würde. Wie wäre es denn, wenn diejenigen, die so wie ich 9.000 Euro bekommen haben, sie aber für sich selber überhaupt nicht brauchen? Wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, gib mir 3.000 und ich bin zufrieden. Ja, dann hätte ich nämlich einfach einen Grund, eine Grundliquidität gedeckt gehabt. Ich will kein Geld geschenkt kriegen. Ich habe aber dieses Geld nur mal bekommen, weil es gab nur das oder gar nichts. Und ich weiß, dass ich den Teil, den ich nicht nutze, zurückzahlen muss nach dem Ablauf der Frist. Wie wäre es denn, wenn wir uns überlegten, denjenigen, die gar keine Hilfe bekommen, Aufträge zu geben? Und die über den Bundeszuschuss abzurechnen? Ich sage ganz klar, das ist keine Rechtsberatung. Ich kann keine Rechtsberatung geben. Ja, das ist eine Idee. Das ist eine Idee und das hat was mit einer Haltung zu tun. Aber wir haben mehr als ein Beispiel in der Geschichte dieser Republik gehabt, wo solche Förderhilfen, also Fördermaßnahmen, nein, es ist ja keine Förderung, es ist ja eine Hilfe. Also solche Hilfsmaßnahmen schlussendlich gar nicht scharf geprüft wurden, weil sie eben als Hilfe gemeint waren. Und meiner persönlichen Überzeugung nach ist es so, dass es überhaupt niemandem, dass niemandem daran gelegen sein kann, dass dieses Geld irgendwo in der Ecke rumliegt und vor sich hingammelt. Also das im Moment nutzt es ja keiner, weil keiner sich traut.
Aber das heißt, die andere Person darf auch die Hilfe nicht haben oder die muss ja wieder
mit Einkommen
gucken.
Nein, warum? Das ist das Problem der anderen Person. Aber ich kenne eben auch tatsächlich Leute, die zum Beispiel unstet beschäftigt sind, die für die keine der aktuellen Hilfsmaßnahmen tatsächlich greift, die einfach durch alle Raster fallen. Und es gibt Dinge, die für meinen normalen Betrieb, also zum Beispiel in meinem Fall ist es so, ich habe schon lange vorgehabt, mehrere Filmmusiken als Soundtrack zu veröffentlichen. Jetzt habe ich im Grunde genommen die Zeit dafür. Und ich brauche dafür aber ein bisschen technische Hilfe. Ich könnte jetzt also gut überlegen, ob ich jemanden damit beauftrage, das zu mastern und zu konfektionieren, so dass ich es anschließend veröffentlichen kann. Das wäre etwas, was konkret im Kern meines Geschäfts liegt. Das ist eine ganz konkrete Betriebsausgabe.
Also das ist ich war mir nicht sicher bei der Betriebsausgabe, ob es jetzt wirklich nur so um Mietkosten geht, weil ich eben auch überlege, ne, meinen Webdesigner und so Sachen zu bezahlen.
Naja, Mietkosten ist problematisch tatsächlich, weil Mietkosten, ich weiß ja nicht, inwieweit du zum Beispiel einen Proberaum hast.
Für einen Geschäftsraum oder Proberaum.
Genau. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich lebe in einer Eigentumswohnung, von der ein Drittel Studiobereich ist. Und das ist auch gewerblich so von vornherein irgendwie geklärt, auch steuerlich so abgerechnet. Und ich kann ein Drittel meiner monatlichen Tilgung kann ich jetzt als Betriebskosten an der Stelle ganz klar geltend machen. Ja, wenn das aber eine Mietwohnung wäre, wo ich noch nie steuerlich einen Teil als gewerblich abgesetzt hätte, dann hätte ich jetzt ein Problem. Wie soll ich das dann plausibel machen? Also Miete ist ein problematischer Fall, weil das muss man wirklich mit seinem Steuerberater besprechen. Aber so insgesamt würde ich sehr dafür plädieren zu sagen, ich definiere mal, was ist eigentlich mein Geschäft? Ich definiere mal, was gehört eigentlich zu den dafür notwendigen Ausgaben, denn es soll ja so sein, dass dieses Geld uns hilft, weiter am Arbeiten zu bleiben. Und dann gucke ich mal, ob ich mit dem Geld nicht gestalten kann. Und das heißt nicht, dass ich jetzt hingehe und mir ein Auto kaufe oder den teuersten Computer. Absolut nicht, weil dann sind wir im Subventionsbetrug. Mhm. Ja? Sondern das muss schon was sein, wo ich eine Gegenleistung kriege und wo ich wirklich meinem Geschäft nachgehe. Mhm. Also das, so fair muss man schon sein. Aber dann gibt es einen Ermessensspielraum, wo man überlegen kann, ob man nicht einfach gestalten kann.
Das finde ich eine gute Idee, in jedem Fall. Genau, genau. Du bist ja auch bei Verdi. Da würde mich jetzt noch interessieren, sind andere Berufssparten, weil ich kriege das jetzt so nicht mit. Ich bin in meiner Künstlerblase. Sind andere Berufssparten genauso aktiv wie wir oder bündelt sich das gut oder wie läuft das?
Also ich bin bei Verdi tatsächlich aus einem konkreten Grund. Ich gestalte dort auf Bundesebene so ein bisschen die Auseinandersetzung ums Urheberrecht mit. Mhm. Und bin insofern eben weniger in Düsseldorf oder Köln vernetzt, durchaus auch, aber nicht so zentral und vielmehr direkt nach Berlin. Und da muss man einfach sagen, wenn Verdi jetzt nicht als die einzige Gewerkschaft für Freiberufler und Solo-Selbstständige da draußen wahnsinnig an unserer Seite gestanden hätte und für uns getrommelt hätte, dann wären viele Dinge anders gelaufen.
Ach, super.
Also und ich kann wirklich nur immer wieder den Leuten raten, geht doch bitte in diese Institutionen rein, geht in die Verbände, geht in die Gewerkschaften. Wenn ihr Verdi-Mitglied seid, habt ihr sogar sowas wie eine Rechtsschutzversicherung gleich mit am Start. Das heißt, wenn was passiert, habt ihr jemanden, der euch hilft. Mhm. Ja, und wir merken doch jetzt alle, wie sehr wir auf Hilfe angewiesen sind von Dritten, ja. Was mich ein bisschen verzweifeln lässt manchmal, ist diese unendliche und ungebremste, dieser Individualismus, diese Einzelkämpfermentalität in unserer Branche. Alle rennen vor sich hin, gackern dabei aufgeregt und stecken andere mit ihrer Aufregung an. Statt dass man sich hinsetzt und ein Kollektiv bildet und in diesem Kollektiv solidarisch versucht, irgendwie Lösungen zu finden, weil man gemeinsam immer stärker ist.
Ja.
Und wir sitzen in diesem Boot nun mal gemeinsam drin. Und es ist ja auch bezeichnend, dass als erstes GVL und GEMA als Verwertungsgesellschaft mit einem Sozial- und einem Kulturauftrag Hilfsprogramme schnüren konnten. Mhm. Das sind nämlich Kollektive. Ja, das heißt, dort läuft so viel an Kapital, so viel an Know-how und so viel an Gestaltungsmöglichkeiten zusammen, dass man sich jetzt vielleicht einmal kurz klar machen sollte, dass das vielleicht interessant sein könnte, sich in solchen kollektiven Strukturen zu engagieren, damit, wenn die nächste Krise kommt, wir gerüstet sind.
Genau. Ich hatte noch gefragt, sind die anderen Branchen genauso aktiv? Ich weiß nicht, Heilpraktiker.
Welche anderen Branchen meinst du?
Generell, also wer so noch in Verdi ist,
bin ich jetzt. Ja, also ich aus Verdi kann ich es dir tatsächlich so konkret gar nicht beurteilen. Aber natürlich ist es so, ich habe also innerhalb der ersten Tage, als der ganze Wahnsinn jetzt losbrach und ich die ganze Zeit getrommelt habe für die Kultur und die Kulturschaffenden, bin ich von der Seite ziemlich böse angemacht worden dafür, warum ich eigentlich glaubte, wir bräuchten eine Extrawurst. Allen anderen ging es doch jetzt auch schlecht. Und ich glaube, dass das ein fundamentaler Irrtum ist. Also nicht, dass es allen anderen schlecht geht. Offensichtlich geht es unglaublich vielen Leuten gerade sehr schlecht. Ja, aber es kann doch nicht jeder für alle kämpfen. Es ist doch sinnvoll, dass wir innerhalb von Branchenzusammenhängen denken, innerhalb von kulturellen oder sozialen oder professionellen Zusammenhängen unsere Kräfte koordinieren und dann versuchen, Gehör zu finden. Und wenn das genug Leute tun, dann sind am Schluss die meisten gehört. Das Drama ist, also Verdi zum Beispiel, weil du danach gefragt hast, ist ja eine Gewerkschaft, die sich zum Beispiel auch für die Pflegenden einsetzt. Ja. Und die Pflegenden sind einfach, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, zu doof, sich helfen zu lassen. Ja. Seit Jahren versuchen die Gewerkschafter in den Pflegeberufen die Leute in die Gewerkschaft zu prügeln. Ja. Und sie sagen alle, ach nee, Vereine, Gewerkschaften. Ja. Und das ist irgendwie so ein Mentalitätsproblem, das wollen die Leute heute nicht, weil sowas kostet was. Und es gibt Regeln, an die man sich dann zu halten hat. Man unterschreibt ja, dass man sich mit einem bestimmten Code irgendwie dann auch unterordnet und so. Und jetzt sind diese Leute nicht in einem gewerkschaftlichen Programm und sind nicht geschützt. Und das ist einfach scheiße.
Ja, okay.
Das ist so kurzsichtig.
Ja. Okay, da gehen wir mal ein bisschen noch von den Finanzen weg.
Ja. Übrigens glaube ich nicht, dass das nur Finanzfragen sind. Ne? Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Also ganz kleiner Schlenker, ich hoffe, das ist okay für dich. Natürlich. Du weißt ja, dass ich mich seit Jahren extrem intensiv um den Bereich Urheberrecht kümmere. Und ich glaube, dass das letzten Endes eins zu eins eine Situation ist, die man als eins denken muss. Wir haben als Kulturschaffende eine Situation, wo die Leute glauben, es steht ihnen zu, unser Zeug umsonst zu benutzen. Stimmt, und was machen wir in der Krise? Wir verschenken unser Zeug. So. Und das ist ein bisschen die Blödheit der Leute und es ist ein bisschen die Blödheit von uns, die da aufeinanderprallt und sich in der Mitte irgendwie manifestiert in schlechten Gesetzen und in Gesetzen, die uns zwar Rechte geben, aber wir können die Rechte nicht durchsetzen. Deswegen ist eine Konsequenz dieser Krise ganz konkret, dass wir jetzt bei der Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie auf nationaler Ebene darauf pochen müssen, dass man uns mehr Instrumente in die Hand gibt, um uns zustehende Rechte auch durchsetzen zu können. Denn wir merken ja, wenn wir uns nicht selber helfen, hilft uns keiner. So, das heißt also, klar, wir reden jetzt über Gewerkschaften, über Verbände, über Geldflüsse, über angemessene Vergütung. Und das sind Themen, in denen ich seit Jahren unterwegs bin, weil das nämlich der Urheberrechtsschnack ist, über den wir hier sprechen. Und tatsächlich ist es aber so, dass ich mit großem Staunen und auch mit, ja, ehrlich gesagt, auch genervt merke, dass da jetzt lauter Leute aufpoppen, die jetzt glauben, sie würden gerade die Kulturpolitik neu erfinden und die aber seit Jahren uns nicht unterstützt haben in unserem Kampf für ihre Rechte. Wie wäre es denn, wenn man jetzt mal versucht, das große ganze Bild zu betrachten und zu überlegen, was wir jetzt gerade für Schnittstellen definieren können, Schaltstellen, an denen wir Schalter für die Zukunft umlegen können. Wenn wir doch jetzt begreifen, dass wir angeschmiert sind strukturell, weil wir in der Asymmetrie dieses Marktes immer diejenigen sind, die unten sind. Wir sind immer diejenigen, die erpressbar sind. Ja, wir sind immer diejenigen, denen man sagen kann, ey, du willst doch spielen, hier ist eine Bühne, aber bezahl es selber. Mhm. Ja, so, wir sind nämlich mit unseren Inhalten erpressbar. Wir sind intrinsisch motiviert und wenn man uns eine Bühne gibt, machen wir es. Ja, dabei ist das aber ein Beruf, dem wir nachgehen. Und dieser Beruf ist wie jeder andere Beruf einer, der eine Gegenleistung verdient. Und das müssen wir ja selber auch mal lernen. Mhm. Ja, insofern reden wir natürlich über Geld und über Rechte und über Vergütung, aber gleichzeitig reden wir über Mentalität und über einen Kulturwandel und über die Folgen der Digitalisierung und über eine deutsche Kulturverachtung, die seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren eine immanente ist, die uns sehr vertraut ist und wo wir ein ganz, ganz großes Problem haben, dass nämlich diejenigen, die Kultur machen und die für die Kultur sprechen, es oft irgendwie eklig finden, über Geld und Rechte und sowas zu sprechen, über einen Markt, IGIT-Markt. Ja? Wenn man aber sich zu fein ist, sich mit dem zu beschäftigen, was einen anschließend kaputt macht, dann ist man selber schuld, wenn man sich nicht wehren kann.
Hm. Auf jeden Fall. Hm. Sehr gut. Genau. Also, jetzt möchte ich gerne wissen, es gibt ja immer wieder auch so Ideen, ne? Es geht ja drum, Veranstaltungen werden abgesagt, Großveranstaltungen, die Opernhäuser machen alle dicht. Und da kommt natürlich auch gerade den Musikern oder vielleicht auch denen, die jetzt in kleineren Lokalitäten auftreten, natürlich die Frage, kann man das irgendwie pushen, dass das vielleicht möglich ist oder früher möglich ist, dass man eben, ne, gar nicht so viele Leute hat, die sich anstecken können. Die können ja auch alle da mit Mundschutz oder so hinkommen. Also, dass halt Hygienevorschriften eingehalten werden. Und wie könnte man das sichtbar machen, dass es eben nicht die Kultur, keine Ahnung, in 8 Monaten auf einmal wieder geöffnet wird? Also, man könnte ja auch den kleineren Veranstaltern zumindest die Chance geben, früher loszulegen.
Also, da sage ich gleich dazu, das ist nicht der Bereich, in dem ich sozusagen professionell unterwegs bin. Ne? Also weder als Künstler noch als Funktionär ist das ein Bereich, in dem ich jetzt wirklich mehr weiß als irgendjemand anderer. Ich beobachte nur, dass wir eine Situation haben, da gibt es ja diesen schönen Begriff auf Sicht fahren. Ne? Also keiner weiß, was an der nächsten Abzweigung oder an der nächsten Kreuzung, Kurve passiert. Keiner weiß, wie sich die Kurven entwickeln, gegen die wir ankämpfen. Und ich habe den Eindruck, dass wir alle, und ich habe das fast ausnahmslos so erlebt, dass wir alle gerne und mit klarer Akzeptanz bereit waren, uns einzulassen auf diese Maßnahmen, die jetzt stattgefunden haben, im Wissen darum, wie katastrophal das für Einzelne von uns ist. Deswegen stellt sich mir einfach die Frage, ob es jetzt wirklich darum gehen muss, möglichst schnell wieder an den Start zu kommen. Oder ob es nicht darum gehen muss, zu sagen, das war jetzt schon mal so richtig scheiße. Aber wenn es das schon war, dann ist es doch jetzt Unsinn, das, was wir erreicht haben, in Frage zu stellen, nur um möglichst schnell wieder Geld verdienen zu können. Mhm. Ich weiß aber, dass das natürlich ein bisschen Theorie ist, weil Leute brauchen ja dummerweise Geld. So. Wenn wir uns jetzt die Umsetzung des Wiedereinstiegs sozusagen auf kommunaler Ebene angucken, dann kann man ja sehen, dass keineswegs nur nach Quadratmeterflächen unterschieden wird, sondern auch nach regionalen Bezügen. Also Innenstadt wird später wieder aufgemacht als zum Beispiel ein auf dem freien Feld stehendes Kaufhaus oder ein Baumarkt oder sowas. Das Ding ist, dass man auf die Weise Ballungen vermeiden will, dass man, also ich glaube, man muss auch da immer ein größeres Bild haben. Also geht nicht nur darum, wie viel Quadratmeter hat so ein Laden, sondern auch, wo liegt der? Wie ist er zugänglich? Was bedeutet das, wenn Leute da hingehen und dann wieder weggehen? Kommen die mit dem Auto, kommen die mit dem Öffentlichen? Wenn sie mit dem Öffentlichen kommen, dann ist das was man im Moment eher nicht möchte. Mhm. So. Und ich glaube, da sind wir jetzt wirklich hundertprozentig wie der Kioskbesitzer. Ja? Also, was unsere Grundsicherung oder unsere Unterstützungsmaßnahmen betrifft, sind wir nicht wie der Kioskbesitzer an dieser Stelle aber schon. Weil, da sind wir einfach nur ein Rad im Getriebe. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir da so ein bisschen Selbstdisziplin an den Tag legen müssen und gleichzeitig aber möglicherweise eben gucken müssen, inwieweit wir gestalten können. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Grütters hat in einem Interview neulich davon gesprochen, dass man doch Theaterstücke mit einem Darsteller in großen Hallen spielen könnte und ist dafür quasi fast zur Guillotine geführt worden, weil das sei ja gegen unsere Interessen. Es war aber tatsächlich streng genommen der Ausblick auf einen Wiedereinstieg. Mhm. Ja, ich glaube, man muss, was Politik betrifft, muss man immer sehr genau gucken, was wird da eigentlich gerade für eine Idee verkauft. Und das war die Idee von, wir fangen wieder an. Mhm. Ja? Darüber wird nämlich Akzeptanz hergestellt. Also wenn das möglich wäre, dass wir jetzt ein Ein-Personen-Stück in eine doppelt so große Halle verlegen, und die doppelt so große Halle aber nur so ausverkaufen, wie wir die kleinere Halle vorher ausverkauft hätten, dann ist das ein Modell dafür wieder anzufangen. Mhm, und das ist tatsächlich etwas, wonach wir jetzt, glaube ich, gucken müssen, wie können wir es hinkriegen, dass wir unter den gegebenen Bedingungen gestalten können. Und da wird es nicht helfen, en gros zu denken, sondern da muss man immer en Detail denken, weil das hängt von dem Ort ab, das hängt von der Stelle in dem Ort ab, das hängt von der Art der Kunst oder der Kulturveranstaltung ab. Da ist eben eine bestuhlte Theaterveranstaltung was anderes als ein Konzert, wo die Leute Pogo tanzen. Mhm. So, ja. Das ist nicht dasselbe. Und es gibt ja auch so einen Aufschrei, warum jetzt die Open-Air-Veranstaltungen zum Beispiel untersagt werden. Und alles, was ich darüber lese, bezieht sich auf den Platz vor der Bühne im Freien, wo die Leute sagen, im Freien steckt man sich ja eh nicht so schnell an. Aber die Leute müssen ja da hinkommen, die Leute müssen da irgendwie in Zelten pennen. Ja, die gehen da auf Toiletten, die essen da. Mhm. Also auch da muss man wieder die Kontexte mitdenken.
Aber wie kann man dafür sorgen, dass diese Diskussionen oder Gestaltungen auch wirklich laufen und auch so sichtbar sind, dass sie, sag ich, gehört werden?
Naja, der Deutsche Musikrat hat ja angefangen, zum Beispiel auch Forderungen zu formulieren nach einem Wiedereinstieg in Kulturveranstaltungen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir da multiperspektivisch erstmal für uns denken. Das heißt, die Veranstalterperspektive muss genauso mit am Tisch sitzen wie die Booker-Perspektive und natürlich aus unserer Sicht jetzt die der Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Mir scheint, wir müssen jetzt erstmal von unseren Personen wegdenken und überlegen, wie kriegen wir überhaupt wieder irgendeine Art von Veranstaltungsformaten auf die Reihe, die man dann nach und nach entwickeln kann. Wir können aber jetzt nicht verlangen, dass sozusagen das, was alles abgesagt wurde, wieder angeschaltet wurde, weil dann sind wir von 0 auf 100 wieder im Drama. Und das ist einfach nicht der Sinn der Sache. Dann hätten wir uns auch sparen können, alle auf unsere Einkünfte zu verzichten. Dann hätten wir einfach weitermachen können und dann wären eben Hunderttausende gestorben. Ja, das scheint mir einfach untrennbar zu sein. Und das bedeutet aber auch, dass das für uns ein ganz, ganz langer Weg sein wird. Und wir reden ja jetzt mittlerweile auch von Hilfsmaßnahmen über 2 Jahre oder von Rettungsschirmen, die weit ins nächste Jahr reinreichen und so. Also ich glaube, da muss man schon jetzt einfach wirklich in den sauren Apfel beißen und sagen, das ist einfach eine Situation, die uns erstmal überfordert. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir überhaupt wieder ans Laufen kommen. Mhm, ja. Und also etwas hilflos von mir, aber trotzdem auch ein Aspekt, den ich jetzt nicht unangesprochen lassen möchte. Diese ganzen Online-Veranstaltungen, die jetzt stattfinden, wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken würden, die allmählich in monetarisierte Produkte zu verwandeln? Mhm. Das war ganz großartig, dass wir am Anfang gesagt haben, klar, wir machen das. Das ist das, was uns unsere Identität gibt. Und wir können euch auch helfen damit. Das kann Kultur nämlich. Also wir können Leuten Trost bieten. Wir können sie aus der Einsamkeit holen. Wir können Leuten Gänsehaut und Tränen und Freude vermitteln. Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir das alles machen. Also ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Die wenigsten von uns haben angefangen mit diesen Berufen, um damit reich und berühmt zu werden. Mhm. Ja, aber wir haben jetzt auch an der Stelle meines Erachtens eine Möglichkeit zu sagen, wir machen das und wir machen es professionell. Und das heißt auch, das kann auf Dauer jetzt nicht von uns bezuschusst werden, sondern wir müssen jetzt Terms of Trade hier verhandeln. Mhm. Ja. Und das wäre ganz großartig, wenn wir uns darauf verständigen könnten, weil dann sind wir nämlich plötzlich wieder in einem viel größeren Kontext. Und dann werden wir eine Nachhaltigkeit entwickeln können, die weit über die aktuelle Krise hinauswirkt.
Okay, finde ich gut. Und ja, wenn dann so allmählich das Kulturleben hoffentlich wieder losgeht, ja, meinst du, das passiert dann einfach? Oder das muss man jetzt auch alles schon mitdenken, dass es weiterhin, ich sag so, vielseitig bleibt und lebendig bleibt, wie es in Deutschland war, nicht irgendeine Sparte oder ja, ein Level irgendwie ausgeschlossen bleibt?
Also, ich will dir nichts vormachen. Ich bin da ziemlich nüchtern, ehrlich gesagt, in der Bestandsaufnahme. Ich glaube, dass uns das richtig viel kosten wird. Also ich glaube, es gibt so dieses böse Wort Marktbereinigung. Ne? Das klingt so zynisch. Ich würde es im Grunde genommen, es fällt mir schwer, das so zu sagen, aber ich glaube, wir werden davon was haben. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht positivistisch, denn ich gönne jedem, dass er das macht, was er gerne machen möchte. Und ich glaube auch, dass in der ganzen Diskussion weitgehend verkannt ist, wie unfassbar effizient unsere Szene als Branche betrachtet eben auch ist, wenn es darum geht, eben auch Beschäftigungseffekte zu erzielen. Ja, also die meisten von uns wollen niemandem auf der Tasche liegen und kriegen das auch gut hin. Deswegen ist es auch so absurd, dass wir jetzt darum ringen müssen, dass man uns mit ganz wenig ganz viel hilft. Weil wir sind die unkompliziertesten von allen. Hätte man uns also ich bin sehr zurückhaltend mit diesem Thema bedingungsloses Grundeinkommen und so, aus verschiedenen Gründen, vor allem aber, weil es im Moment schlechterdings nicht machbar wäre. Es ist einfach nicht im Moment eine Lösung, die greifbar ist. Okay. Aber ich glaube tatsächlich, dass es sinnvoll wäre, darüber nachzudenken, dass man mit wenig Geld viele Leute einfach am Laufen hält. Und trotzdem werden es nicht alle schaffen. Und wir werden Clubs verlieren, wir werden Theater verlieren, wir werden Ensembles verlieren, Kinos. Das ist ja so, ich habe jetzt gerade einen Kinofilm im Kino gehabt, den ich wirklich über alles liebe und für den ich wirklich alles getan habe. Und ich verliere damit Geld, ich verliere damit Anschlussprojekte und vor allem aber verliere ich wahnsinnig viel Liebe und Respekt, weil das war uns so wichtig, diesen Film ins Kino zu kriegen und die Begeisterung der Leute aufzusaugen. Ja? Und wenn Kinos jetzt zumachen, dann sind es zunächst mal die Kleinen, nämlich diejenigen, die kleinen Filme auch ins Kino gebracht haben. Das heißt, also da haben wir auch wirklich Vielfaltsfragen, die sich stellen. Mhm. Und Clubs, die irgendwas zwischen Kleinkunst und Klangkunst machen irgendwie so und dafür ihr kleines, genügendes Publikum haben, die aber jetzt einfach die Liquidität nicht mehr haben und dann irgendwann einfach ihre Miete nicht mehr bezahlen können und die Getränke dann nicht mehr. Und im Übrigen kommt ja noch hinzu, dass fast alle Veranstalter da draußen darauf angewiesen sind, mit internationalen Acts zu arbeiten. Und niemand weiß, wann die US-Bands wieder kommen dürfen oder die japanischen Kammerensembles oder wer auch immer. Ja? Wann dürfen die überhaupt wieder zu uns reisen? Wie soll denn jetzt jemand für das nächste Jahr ein Booking machen? Die Kollegen von uns, die versuchen, ihre eigenen Bands auf die Bühnen zu bringen, sind verzweifelt, weil niemand sich darauf einlässt, sie zu buchen. Die Leute wollen sie buchen, aber sie wissen nicht, ob es geht. Und an der Stelle glaube ich, dass wir müssen damit rechnen, dass das einen echten Kahlschlag geben wird. Gleichzeitig haben wir aber in Deutschland eine so unfassbar reiche und so unglaublich professionelle Kulturszene, dass ich jetzt mal rein von den wirtschaftlichen Zahlen weggedacht, nur von den Inhalten her gedacht, natürlich werden wir das überstehen. Natürlich wird es auch danach berührende, relevante, bewegende und Dinge verändernde Kunst geben. Mhm. Auf allen Ebenen. Wir können ja auch gar nicht anders. Und letzten Endes ist es auch so, ich glaube, auch das muss man mal überlegen, in dieser irrwitzigen, aufgeladenen Zeit, in der jetzt diese Krise noch hinzukommt, wo wir ja ohnehin über Fake News und Hate Speech und diese ganzen Themen ohnehin schon so ständig auf so einem Erregungslevel unterwegs sind, was schon nicht mehr gesund ist. Das ist eine Situation, wo Kulturarbeit wichtiger ist, als sie es jemals zuvor gewesen ist, weil sie nämlich einen Ausgleich herstellt, weil sie nämlich Reflexion herstellt, weil sie identitätsstiftend ist. Und wenn dann irgendwelche Fraktionen in irgendwelchen Landtagen hingehen und sagen, Kultur muss man sich leisten können, dann haben die echt den Schuss nicht gehört. Man konnte sich noch nie weniger leisten, auf Kultur zu verzichten als heute. Und das ist nicht, weil sie irgendwie ein Lebensmittel ist oder so, sondern weil wir unser Hirn ausschalten würden und unseren Bauch ausschalten würden, wenn wir auf die Kultur verzichten würden. Mhm. Wir brauchen die als Korrektiv und als Input und als Richtungsweiser und als Arschtritt. Mhm. Und das wird auch weitergehen.
Ja, wow. Du hast uns jetzt ganz viele coole Einblicke in alles Mögliche gegeben. Mhm. Mein Kopf raucht auch ein bisschen. Ich dachte es auch.
Aber das tut mir echt leid.
Nein, ich darf das auch verarbeiten. Nein, ich finde das super, weil ich glaube, alle, die das jetzt hören, werden auch ganz viel nachdenken und gucken, was können sie tun und wie gesagt, wo können sie auch hinschreiben. Zum Abschluss würde mich jetzt trotzdem interessieren, wie kommst du gerade klar? Ja. Ich meine, du hast offensichtlich sehr viel zu tun. Wie hältst du deine gute Laune aufrecht?
Also, das ist wirklich so, dass ich zu denen gehöre, die vom ersten Tag an in so eine Arbeitshaltung gefallen sind. Ich habe ab dem ersten Moment, als das absehbar war, was jetzt gerade auf uns zurollt, und das war ja ehrlich gesagt, zumindest für diejenigen, die kulturpolitisch damit umgehen, sehr schnell klar, was für ein Drama sich da entwickelt, habe ich auf Arbeitsmodus umgeschaltet. Und ich mache seit Mitte März quasi nichts anderes mehr, als mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich habe sehr, sehr vielen Leuten in Einzelgesprächen versucht, Hilfe zu vermitteln. Und habe dabei mich mit Dingen auseinandergesetzt, mit denen ich mich in meinem ganzen Leben noch nicht auseinandergesetzt habe. Mit ALG2 bin ich wirklich in meinem ganzen Leben überhaupt noch nicht konfrontiert gewesen. Jetzt muss ich recherchieren, wo da eigentlich die Probleme sind und ob sie so groß sind, wie die Leute sagen und solche Dinge. Ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass sie jetzt sagen, ach, jetzt komme ich endlich mal zu dem und dem. Und für mich ist es genau umgekehrt. Ich habe so volle Arbeitstage im Moment gerade, dass ich zu nichts mehr komme, was mit meinem eigentlichen Beruf zu tun hat. Ich müsste ganz dringend Steuern machen und ich habe auch eine Produktion, die eigentlich anfangen müsste. Und ich mache den lieben langen Tag eigentlich im Moment nichts anderes, als kulturpolitische Dinge zu bewegen. Nicht nur, was dieses Thema betrifft. Ich bin auch immer noch sehr intensiv in dem Thema Urheberrecht zum Beispiel drin. Und so, aber wie gesagt, ich kann das auch gar nicht trennen, ich will das auch gar nicht trennen und ich glaube auch, dass wir das viel mehr alles als eins denken müssen. Und für mich ist es so, mir hilft es wirklich, Leuten zu helfen. Also das ist, glaube ich, die Antwort auf deine Frage. Also es geht mir deswegen persönlich ganz gut, weil ich ab dem ersten Moment begonnen habe, das für mich zu einem Gegenstand zu machen, den ich lieber bewegen will, als dass ich von ihm bewegt werde. Mhm. Und ich wollte keine Ohnmacht empfinden und das tue ich auch.
Großartig. So. Kann ich gut nachvollziehen. Wunderbar. Ja. Genau. Ja, dann danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast, mir so
sehr gerne
erzählt hast. Ich wünsche dir trotzdem noch ein schönes Wochenende und
ja, dir auch.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.